Im ersten Vortrag haben wir darüber nachgedacht, über dieses große Geheimnis der Priester ist die Liebe des heiligsten Herzens Jesu. Durch den Priester kommt Jesus selber zu uns. Durch den Priester nimmt Jesus die Schuld von uns. Durch den Priester spricht Jesus uns los von unseren Sünden. Durch den Priester segnet uns Jesus. So möchte ich jetzt in diesem zweiten Vortrag etwas eingehen über diesen großen Liebesdienst des Priesters, des Bindens und des Lösens, über diesen großen Dienst des Priesters loszusprechen von den Sünden. Ich habe vorher schon erwähnt im ersten Vortrag, dass Pater Pio ab und zu seinen Beichtkindern ganz brüsk gesagt hat, raus vom Beichtstuhl. War sicher nicht angenehm für das Beichtkind, besonders Pater Pio hat ja so eine laute Stimme gehabt, das hat man sicher dann in der Kirche gehört. Können Sie sich vorstellen, wie der dann rausgegangen ist vom Beichtstuhl und alle haben auf ihn geschaut. Ja? Aber Pater Pio hat gewusst, er kommt wieder oder sie kommt wieder. Wie er selber mal gesagt hat, diesen Menschen, den lasse ich nicht mehr los. Er hat dann sicher so gebetet und so seine Leiden aufgeopfert für diesen Priester, für diese Person, bis er wirklich in richtiger Gesinnung zurückgekommen ist zur heiligen Beichte und eine gute Beichte abgelegt hat. So möchte ich ihm kurz überlegen, auch gemeinsam mit euch, wie wir wirklich eine gute Beichte machen können. Sagte doch auch die heilige Theresia von Avila diese seltsamen Worte. Der Teufel gewinnt nirgendwo so viele Seelen wie durch schlechte Beichten. Harte Worte. Wir sollen uns jetzt nicht erschrecken lassen, nicht in Angst einjagen lassen, es wäre sicher jetzt falsch, aber wir sollen uns wirklich überlegen, wie kann ich wirklich eine gute Beichte ablegen. So möchte ich besonders jetzt gerne diese Glaubenssätze der katholischen Kirche kurz vorlesen und dann einfach etwas darüber nachdenken, damit wir wirklich auch den Sinn dieses großen Sakraments der Heilung verstehen dürfen. Wir wissen, Jesus selber hat dieses Sakrament uns geschenkt. Jesus Christus hat selbst zu seinen Jüngern gesagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. So hier, mit diesen Worten überträgt Jesus den Aposteln seine eigene Sendung. Zu suchen und zu retten, was verloren war. Sie sehen was ganz Großes, was Wunderbares. Schon damals haben die Juden Anstoß genommen, als Jesus zu dem Gelähmten gesagt hat, deine Sünden sind dir vergeben. Und haben dann gesagt, ja, wer kann Sünden vergeben? Außer Gott. Sie haben es damals nicht begriffen, manche von den Pharisäern und Schriftgelehrten. Und doch, das Große ist wahr geworden. Gott ist gekommen in Jesus Christus, um die Schuld auf sich zu nehmen. Wir haben vorher davon gesprochen. Am Kreuz, aufs Kreuzesopfer hat Jesus all seine Sünden genommen. Und dann, wenn wir die Wandlungsworte richtig hören, heißt es, das ist mein Blut, das vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Und er schenkt uns die Vergebung. Und die Priester haben diese Vollmacht, diesen Liebesdienst, diesen Auftrag, den Menschen diese Vergebung zu schenken. So dürfen wir überlegen, was darf ich tun? Wie darf dann diese Beichte aussehen, wo ich mich beschenken lassen darf, wirklich von der Liebe Gottes? So ein ganz wichtiger Satz, der nicht selbstverständlich ist, der Inhaber der kirchlichen Absolutionsgewalt sind allein die Bischöfe und die Priester. Sicher ist es selbstverständlich für uns, aber auch schon nicht mehr für alle. So habe ich es gehört, in einer Gegend in Österreich war Bußandacht. Und dann, als die Bußandacht zu Ende war, gingen die Leute alle vor und hat der Diakon dann die Leute empfangen und hat gesagt, deine Sünden sind dir vergeben im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. So ganz klar, ich denke, für uns ist das nichts Neues, aber diese Lossprechungsgewalt, diese Macht, die Sünden zu vergeben, hat eben nicht der Diakon, sondern der Priester. Allein der Priester hat diese Macht, von den Sünden loszusprechen. Dann das Zweite, was ich gerade angesprochen habe, die Bußandacht. Die Bußandacht tilgt keine schweren Sünden, sagt Papst Benedikt XVI. Erinnert uns nochmal daran. Weil viele, auch gerade in Deutschland, sind gewöhnt worden von ihren Pfarrern, es reicht, zur Bußandacht zu gehen und die Sünden sind mir vergeben, es reicht eben nicht. Was ich manchmal den Leuten gesagt habe, auch in der Beichte, wenn sie 20, 30 Jahre nicht mehr bei der Heiligen Beichte waren, nur bei Bußandachten, dass sie sich eben täuschen ließen. Die Bußandacht nimmt eben die schweren Sünden nicht weg. Also das Bußsakrament ist für die nach der Taufe in schwere Sünde Gefallenen zum Heile notwendig, sagt uns die Kirche. Also es ist notwendig, wenn ich in schwere Sünde gefallen bin, um das Heil wieder zu erlangen. Ja, es ist ganz schön auch zu wissen, die Hauptwirkung des Bußsakraments ist die Wiederversöhnung des Sünders mit Gott. Sie beseitigt die Sünde und verleiht wieder die heiligmachende Gnade, die entweder wiedergegeben wird oder, wenn sie nicht verloren war, vermehrt wird. Die im Stande der Gnade verrichteten guten Werke, die durch die schwere Sünde ertötet, das heißt unwirksam gemacht wurden, leben wieder auf. Das heißt, die Fülle der Verdienste und Gaben, die sie durch die Sünde verloren hatten, wird vollständig wiederhergestellt und sie erhalten diese zurück. Auch das ist wichtig, nicht zu vergessen. Wir haben ja viele Verdienste in unserem Leben. Durch die schwere Sünde sind diese Verdienste weg. Die Seele ist tot durch die schwere Sünde. Und so verlieren wir auch all das, was wir angesammelt haben an Verdiensten. Und durch die heilige Beichte wird uns diese Fülle der Verdienste und Gaben wieder vollständig zurückgeschenkt. Wir sehen, wie groß die Liebe Gottes ist. Dann natürlich wissen wir immer wieder die Frage, die eigentlich vielen auch klar ist, aber wie oft sollen wir dann zur heiligen Beichte gehen? Es war ein langer Streit in der Kirche oder eine lange Diskussion, kann man sagen. Wir wissen, in der Urkirche durfte man nur einmal zur heiligen Beichte gehen. Nach der Taufe des Wassers gab es eben noch einmal im Jahr die Taufe der Tränen. Also nur einmal im Leben. Sie können sich vorstellen, was ist, wenn wir nur einmal die Möglichkeit hätten, zur heiligen Beichte zu gehen. Wir wissen aber, eine schwere Sünde reicht, um wirklich das Gnadenleben zu verlieren. Dann müssen wir uns natürlich anstrengen. Und zwar gewaltig anstrengen. Und so haben es eigentlich auch die damaligen Christen verstanden. So ist auch diese Mönchsgemeinschaft in der Wüste entstanden, ein ganz hartes, asketisches Leben geführt haben. Wirklich furchtbar hart haben sie gelebt. Ich denke hier eben auch an die Geschichte, die der heilige Antonius erzählt von einem Mitbruder, dem es leider passiert ist, dass er als er auf Reisen war, ist er von Räubern gefangen genommen worden. Und dann haben sie ihm gesagt, so, du bist Christ. Entweder verleugnest du deinen Glauben, du kannst weiterleben, oder wir töten dich. Dann dieser arme Mönch hat dann in seiner Not den Glauben verleugnet. Und so kam er dann zurück, ganz zerknirscht. Ja, wie gesagt, einmal im Leben gab es nur die Beichte, also was machen wir jetzt mit ihm? Der Heilige Antonius hat ihm dann gesagt, gut, wir machen es so, du bekommst jetzt Hüttenarrest für dein ganzes Leben, hast ein gewisses Arbeitspensum an Strohmatten, die du herstellen musst, musst bis an dein Lebensende mit Brot und Wasser fasten und keinen Kontakt mehr zu niemandem. Und dann hoffen wir, dass Gott dir deine Sünden doch vergeben wird. Und so hat dieser arme Mönch dann diese Buße angenommen. Über 10 Jahre hat er so sein Leben noch verbracht. Als er dann gestorben ist, hat Heilige Antonius gesehen, wie die Seele von diesem Mönch doch zum Himmel aufgestiegen ist. Aber wir sehen, wie wirklich schwer es damals war für die Urchristen, wie sie wirklich ganz radikal ernst machen mussten mit dem Evangelium und nicht so lau hin und her, mal hier, mal dort sein konnten, sondern wirklich ganz und gar sich für Jesus Christus zu entscheiden. Vielleicht später dann. Dann weiter wissen wir, dass in der Urkirche auch die Bußpraxis sehr hart war, dass eben diese Christen, die dann diese Beichte in Anspruch genommen haben, zuerst wirklich schwer Buße tun mussten, ausgeschlossen worden sind von der Gemeinschaft, von der Heiligen Messe, an der Kirchentüre wirklich in Sack und Bußgewändern die Menschen um Vergebung bitten mussten und dann erst an Ostern wieder dann aufgenommen worden sind, eben in die Gemeinschaft der Gläubigen. Sicher hat es dann auch den Nachteil gehabt, dass viele Menschen diese Beichte, diese einzige Beichte ihres Lebens, bis ans Ende ihres Lebens verschoben haben. Ein großer Streit war dann auch in der Urkirche, gerade wie ich es gerade erzählt habe, mit denen, die den Glauben verleugnet haben. Was soll man mit denen machen? Sie haben Christus verleugnet. Also sie gehören nicht mehr zu uns. Es war wirklich ein großer Kampf. Die einen haben gesagt, nein, wir wollen mit denen nichts mehr zu tun haben, die Christus verleugnet haben. Weil wie soll das gut gehen? Auf der einen Bank sitzt der vielleicht nur noch eine Hand hat, weil die anderen haben sie ihm abgeschlagen. Oder den einen, der fast getötet worden ist bei der Christenverfolgung, neben einem, der den Glauben verleugnet hat und jetzt ist er wieder in der Kirche. Also es ist wirklich ein Kampf gewesen und es ging hin und her, was sollen wir mit diesen machen? Der Kampf wurde dann beendet durch eine neue Christenverfolgung, die dann gekommen ist. Dann konnten dann auch diese Christen eben beweisen, dass sie es ernst meinten mit ihrer Rückkehr zum Glauben. Wie gesagt, dieser Streit eben ging hin und her, diese Diskussion, bis dann im 6. Jahrhundert erst der heilige Bonifatius und die irischen Mönche, den Menschen nördlich der Alpen, also in unseren Gebieten, die den Glauben verloren haben, die Ohrenbeichte angeboten haben. Also bis jetzt war es eine öffentliche Beichte. Sie können sich vorstellen, wie fein das war. Sie treten jetzt vor die Gemeinschaft hin und werden dann von allen sagen, was sie getan haben. Manchmal ist es unangenehm, wenn jemand laut beichtet im Beichtstuhl, man hört es draußen. Aber wie gesagt, damals war das selbstverständlich, war öffentliche Beichte, also eine richtige Bußbeichte. Sie öffentlich vor allen sagen durften, was sie getan haben. Die Ohrenbeichte kam dann erst mit dem heiligen Bonifatius und den irischen Mönchen. Aber es war dann eben dieser Streit in der Kirche, ist das richtig oder nicht? Ist es nicht zu leicht für die Menschen? Zuerst diese harte Bußpraxis, erst diese öffentliche Bekennen der eigenen Sünden und jetzt plötzlich diese einfache Form der Ohrenbeichte. Und was auch die irischen Mönche eingeführt haben, diese öftere Möglichkeit, die Lossprechung zu bekommen, wirklich zur Beichte zu gehen. Auch hier war wieder dieser Kampf. Machen wir es den Menschen nicht so leicht, wenn sie so oft kommen dürfen? Aber dann schließlich der Papst mit seiner Vollmacht eben zu entscheiden, hat dann auf dem 4. Laterankonzil im Jahre 1215 entschieden, ja, einmal im Jahr soll wirklich der Christ zur heiligen Beichte gehen. Wir kennen alle dieses Kirchengebot, einmal im Jahr, und zwar zur österlichen Zeit, sollen wir zur heiligen Beichte gehen. Und das gilt für uns alle. Und es ist dann oft auch eine Sünde, die viele vergessen zu beichten, wenn sie 20 oder 30 Jahre nicht mehr bei der Beichte waren. Es ist wirklich diese Einladung, ist, nennen wir es so, wie es ist, die Einladung, einmal im Jahr die Sünden wirklich abzugeben. Obwohl es ist das Minimum. Denken wir, es ist eine Einladung, einmal im Jahr sich beschenken zu lassen. Ich weiß nicht, bei welchem Heiligen das war, aber da war auch jemand lange, lange Zeit nicht beim Beichten. Und dann sagte der Priester im Beichtstuhl, ja, das macht jetzt, was weiß ich, für die Beichte 10.000 Euro. Bekam das Beichtkind einen Schreck und sagt, ja, ich habe doch gedacht, die Beichte ist kostenlos. Sagte, ja, selbstverständlich ist sie kostenlos, aber warum haben sie denn so lange gewartet? Wohl, man muss dazu sagen, bei den Orthodoxen ist es so, dass man für die Beichte zahlt. So wie wir eine Spende geben für die Feier der Heiligen Messe, so geben die Orthodoxen eine Spende, wenn sie zur Beichte gehen. Wir wissen natürlich, die Beichte ist umsonst, es ist ein Geschenk Gottes. Und wir sind eingeladen, wenigstens einmal im Jahr, und zwar zur österlichen Zeit, entweder in der Fastenzeit oder in der Osterzeit, unsere Sünden zu bekennen und die Vergebung Gottes zu empfangen. Es ist wirklich, sagen wir, diese Pflicht ist eine ganz große Einladung der Liebe Gottes. Wir dürfen es aber gerne öfters, eine sehr schöne Möglichkeit ist auch am Herz-Jesu-Freitag einmal im Monat. Ich denke, es ist auch besser, wenn man öfters zur Heiligen Beichte geht, nicht nur einmal im Jahr diese Einladung der Liebe Gottes annimmt, sondern wirklich schaut, einmal im Monat zur Heiligen Beichte zu gehen. Und noch besser ist es, wenn man auch betet, wie es manche Heilige auch getan haben, dass sie den richtigen Beichtvater finden und dann sich führen lassen von diesen Beichtpriester. Und nicht springen immer wieder zu einem anderen, immer wieder zu einem anderen, möglichst dann vielleicht noch zu einem Tauben, der mich nicht hört oder nicht versteht. Kennen auch diese Witze alle. Sondern wirklich ganz ehrlich unsere Sünden bekennen. Und auch hier denken, das ist auch ergreifend, dass auch der unwürdige Priester, der schlechte Priester, vermittelt diese Gnade ganz rein. Ein ergreifendes Beispiel habe ich gehört vom Papst Johannes Paul II. Zu ihm kam ein Priester etwas in Verspätung. Gerade zum Papst sollte man eigentlich schon pünktlich kommen zur Audienz. Aber der Priester kam in Verspätung, hat sich dann entschuldigt beim Papst. Er hat gesagt, ja, ich habe mich verspätet, weil draußen auf der Straße habe ich einen Landstreicher gesehen und mit ihm gesprochen. Und es hat sich herausgestellt, dieser Landstreicher war einmal ein Priester. Und er ist eben abgefallen vom Priesterdienst. Daraufhin sagte dann der Papst Johannes Paul II., ja, dann bitte geh schnell raus und such diesen Priester und bring ihn zu mir. Also diesen Landstreicher. Und dann kam dieser Landstreicher zum Papst. Und Papst Johannes Paul II. Hat bei diesem Landstreicherpriester gebeichtet. Ich denke, es war eine ganz große Lehre der Demut dieses Papstes und auch eine ganz große Gnade für diesen Landstreicher. Mit diesem Wissen, wenn du die Priesterweihe empfängst, du bist Priester auf ewig. Du bekommst ein Siegel eingeprägt in deine Seele für immer. Und selbst wenn ein Priester untreu wird, er bleibt Priester. Und so wissen wir auch die Regel in der Kirche, dass in Todesgefahr jeder Priester, auch jeder abgefallene Priester, die Lossprechungsworte sprechen kann. Wenn ich mich täusche, war es, glaube ich, so auf der Titanic, als die Titanic untergegangen ist. Ich denke, es war ein Priester, der sein Amt verlassen hat. Aber in diesem Augenblick hat er wieder gewusst, als Priester kann er den Menschen, die auf dem sinkenden Schiff sind, die Lossprechung erteilen. So, wir sehen diese große Würde des Priesters, selbst wenn er ganz unwürdig ist. Denken wir auch an diese Worte des heiligen Augustinus, der sagt, ja, der Stolz, die Sünde eben des Amtsträgers, des Priesters ist furchtbar und ist nicht gut. Und trotzdem kommt die Gnade Gottes durch diesen Priester, unverschmutzt, ganz rein. So, auch wenn das Rohr, dieses Werkzeug, dieser Mensch ganz schmutzig, ganz schlecht ist, die Gnade Gottes geht durch ihn hindurch ganz rein. So empfiehlt sogar, ich glaube, auch der heilige Pfarrer von Ars, machen wir auch zu einem unwürdigen Priester, so, wenn es mir auch so scheint, ja, oft täuschen wir uns auch in unseren Urteilen, auch zu einem solchen Priester zu gehen, der vielleicht mir unwürdig erscheint, weil dann suche ich nicht irgendeinen Menschen, der mir sympathisch ist oder nicht, sondern ich suche wirklich Jesus Christus, der durch diesen Priester wirkt. Denken wir nur an die heilige Teresa von Avila, die auch zu so einem Priester zur Beichte gegangen ist. Ich kann mich an den Film erinnern, wie diesem Priester es wirklich ganz ungemütlich wurde bei den Beichten der heiligen Theresia, weil er selber in der Sünde gelebt hat. Aber durch die Beichten der heiligen Therese von Avila hat er sich bekehrt, hat die Sünde aufgegeben und hat wirklich ernst gemacht mit seinem Priesterdienst. Es ist wirklich wunderbar zu wissen, der Priester, oder wie Jesus zu Schwester Faustine sagt, er verbirgt sich in der heiligen Beichte nur unter dieser Gestalt des Priesters. Es ist immer Jesus Christus selbst, der die Lossprechung erteilt in der heiligen Beichte. Und wie gesagt, wir dürfen diese heilige Beichte nicht nur einmal empfangen, was unsere Pflicht ist als Katholiken, einmal im Jahr, sondern am besten einmal im Monat. Manche gehen auch noch öfters, was auch lobenswert ist. Wenn ich kürzere Abstände habe, dann kann ich eben auch diesen Zeitraum besser überschauen mit der heiligen Beichte, als wenn ich ein ganzes Jahr warte und dann komme ich zur heiligen Beichte und habe ja keine Sünden, weil ich alles vergessen habe. Das ist natürlich nicht gut. Wie gesagt, was ich dann auch noch dazu gemeint habe, auch beten um einen guten Seelenführer, einen guten Beichtpriester, der mich führt, der mich begleitet. Darf ich aus meiner eigenen Erfahrung als Priester sagen, dass ich sicher eine Zeit lang am Anfang meines Priesterlebens zu aktiv gewesen bin, einmal hier beim Beichten, einmal da, schnell, 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 Aktivität ist das Wichtigste und habe dann irgendwie gemerkt, so geht's nicht weiter. Ich bin irgendwie leer geworden innerlich, bis Gott mich dann durch gute Exerzitien dahin gebracht hat, einen Beichtvater zu finden, den ich fest als meinen Seelenführer genommen habe, zu dem ich dann jahrelang immer wieder regelmäßig zur heiligen Beichte gegangen bin. Und ich kann sagen, dank dem habe ich gespürt, wie Gott mich führt. Wie Gott mich durch die schwierigen Augenblicke des Lebens führt. Wie gesagt, nicht jetzt einen Priester suchen, der am besten taub ist und mich nicht versteht, sondern ruhig immer zu dem gleichen Priester zu gehen, wo ich dann eben auch bekennen muss. Ja gut, was ich vor einem Monat bekannt habe, muss ich schon wieder bekennen. Ist halt wieder passiert. Ist peinlich. Aber umso besser, umso tiefer die Demütigung in der heiligen Beichte, umso mehr Gnaden können dann auch auf mich fließen. Dann weitere wichtige Glaubenssatz. Durch die kirchliche Absolution werden die Sünden wahrhaft und unmittelbar nachgelassen. Also die Sünden werden wirklich getilgt, werden nicht nur zugedeckt. Der Luther war ja der Meinung, die Sünden werden nur an das andere Ende der Welt geworfen und dort bleiben sie. Oder sie sind zugedeckt unter einem Tuch und Gott kann dann wieder drunter schauen. Nein, das ist wirklich so. Was wir in die Beichte hineinbringen, ist weg, ist getilgt, existiert nicht mehr. Dann nächste, was wunderbar ist, die kirchliche Sündenvergebungserwalt erstreckt sich auf alle Sünden, ohne Ausnahme. Wir haben vorher gehört von dem Streit in der Urkirche. Ja, kann man denen, die den Glauben verleugnet haben, vergeben? Kann man sie wieder aufnehmen? Und so war dieser große Kampf. Auch beim Tertullian war eben die Meinung, es gibt keine Vergebung für die drei Kapitalsünden, Glaubensverleugnung, Ehebruch und Mord. Wir wissen, Gott sei Dank, alle Sünden werden vergeben. Wissen Sie ja selbst vom Evangelium, Jesus vergibt der Ehebrecherin, können davon lesen im Johannesevangelium, dann der Prostituierten im Lukasevangelium, dem Schächer am Kreuz auch im Lukasevangelium und sogar dem Verräter, dem Petrus im Matthäusevangelium, können wir davon nachlesen. So, Jesus vergibt wirklich alle Sünden. Jemand hat mal angerufen und gesagt, ja, ich habe so viel Sünden begangen, kann Gott mir das alles vergeben? Und die schöne, befreiende Antwort ist, ja, Gott vergibt alle Sünden. Denken wir an die schöne Botschaft der Barmherzigkeit Jesu und wären deine Sünden wie der Sand am Meer. Können wir den Sand am Meer zählen? Wären deine Sünden wie der Sand am Meer. Sie werden dir vergeben, wenn du zu mir kommst in der heiligen Beichte. Sicher können wir jetzt dann einwerfen, alle Sünden werden vergeben. Ja, es gibt doch die Sünde gegen den Heiligen Geist. Wir lesen doch im Matthäus-Evangelium im 12. Kapitel, alle Sünden werden vergeben, außer wenn jemand gegen den Heiligen Geist sündigt. Und auch hier kommt uns wieder die Kirche zu Hilfe und erklärt, die Sünde gegen den Heiligen Geist bezieht sich auf die Sünde der Verstocktheit, die wegen Mangels an Disposition nicht vergeben werden kann. So, wenn jemand in diesem Zustand der Verstocktheit bleibt bis zum Ende Nein sagt zur Gnade Gottes, der begeht damit die Sünde gegen den Heiligen Geist. Ich denke an ein trauriges Beispiel, das ich gelesen habe in einem Buch über den Zweiten Weltkrieg, als ein Seelsorger, ein Priester zu den sterbenden Soldaten gegangen ist und die Beichte angeboten hat. Dann kam er zu einem Soldaten und hat ihn gefragt, ja, willst du beichten, willst du die Lossprechung? Und dieser dann ausgerufen hat, in drei Teufelsnamen, nein. Ich denke, wenn er wirklich dann in diesem Zustand gestorben ist und sich doch nicht anders überlegt hat, darin besteht dann die Sünde gegen den Heiligen Geist. Wenn ich bis zum Ende meines Lebens, bis zum letzten Augenblick Nein sage zu Gott, dann verschließe ich mich so auf die Gnade des Heiligen Geistes, die mich reinwaschen kann. Dann ein weiterer Glaubenssatz, die Ausübung der kirchlichen Sündenvergebungsgewalt ist ein richterlicher Akt. Also ist auch schön zu wissen, wir haben die Wahl. Wir müssen vors Gericht mit unserem Leben, mit unseren Sünden. Wir haben die Wahl. Entweder warten wir bis in der Ewigkeit, bis wir vor das Gericht Gottes treten. Oder, wenn wir ganz schlau sind, sagen wir, nein, ich gehe jetzt schon zum Gericht. Und der Gerichtsort ist der Beichtstuhl. Nur das Schöne ist, wenn ich jetzt eben das Gericht wähle, auch wenn es mir schwerfällt, meine Sünden zu bekennen, weiß ich immer, ich treffe den barmherzigen Heiland. Und werden meine Sünden auch wie die Sünden an mir, sie werden mir vergeben. Das kann mir dann wirklich das erleichtern, jetzt das Gericht zu wählen, jetzt dem barmherzigen Heiland zu begegnen. Da auch immer, was ich auch immer getan habe, sagt, ich spreche dich los von deinen Sünden. Aber Jesus sagt dann eben auch diese ernsten Worte zu seiner Schwester Faustine, dass eben, wenn jetzt seine Barmherzigkeit abgelehnt wird, dann erscheint er als gerechter Richter. Und schon der Luther hat damals den Ausspruch gemacht, wie schrecklich ist es, in die Hände des gerechten Gottes zu fallen. Aber wir haben die Wahl. Wir brauchen nicht in die Hände des gerechten Gottes zu fallen. Wir können jetzt in die Hände des barmherzigen Gottes fallen. Bis zu unserem letzten Atemzug. Bis zu unserem letzten Atemzug können wir alles Jesus abgeben. Bis zum letzten Atemzug können wir diese Befreiung, diese Erlösung Jesu empfangen durch die Lossprechung des Priesters. Dann der nächste wichtige Punkt ist die kirchliche Sündenvergebung als Sakrament. Dem Bußgericht stattfindende Sündenvergebung ist ein wahres und eigentliches von der Taufe verschiedenes Sakrament. Denn es ist ein äußeres, sinnenfälliges Gnadenzeichen und eine innere, unsichtbare Gnadenwirkung und eingesetzt durch Christus. Die äußeren Zeichen, einmal die Reue. Die Reue ist das Allerwichtigste bei der Beichte. Und ich denke, es ist auch der Grund, warum Pater Pio viele hinausgeschickt hat aus dem Beichtstuhl, ist auch der Grund, warum die heilige Therese von Avila gesagt hat, dass der Teufel so viele Menschen gewinnt durch unwürdige Beichten. Weil oft fehlt die Reue. Aber was ist dann diese Reue? Du kannst fragen, was ist die Reue? Muss ich jetzt wirklich heulen vor dem Beichtstuhl, damit ich sicher bin, dass mir jetzt die Sünde vergeben wird? Sicher nicht. Es geht nicht um die Gefühle. Sondern die Reue ist der Schmerz der Seele und Abscheu über die begangene Sünde. Mit dem Vorsatz, fortan nicht mehr zu sündigen. Ich wiederhole es nochmal. Es ist der Schmerz der Seele und Abscheu über die begangene Sünde. Mit dem Vorsatz, fortan nicht mehr zu sündigen. Ich denke an ein Geschichtchen, eben, dass das auch ausdrückt, wie wichtig die Reue ist. Es kommt der Teufel zur Beichte und klagt sich an. Ja, er hat Adam und Eva im Paradies verführt, dann hat er Kain angestachelt, eben den Abel zum Erschlagen, dann hat er das gemacht und das und das und das und das. Ja, und jetzt kommt er zur Beichte und klagt die ganze Litanei sich an. Darauf fragt ihn der Priester, ja, und bereust du auch all das, was du getan hast? Dann kam die Antwort vom Teufel, nein, nie und nimmer, und verschwand aus dem Beichtstuhl. Das ist ein kleines Geschichtchen, das uns auch zeigt, wie wichtig wirklich diese Reue ist. Oder denk an einen anderen Fall, wo ich beim Weltjugendtag gebeichtet habe und dann war eine Beichte und dann habe ich auch gefragt, ja, und bereust du auch das, was du getan hast? Dann war die Antwort, nein, es war doch so schön. Man hat, oh weh, eigentlich kann es jetzt keine Lossprechung geben. Und dann eben habe ich mir die Zeit genommen, habe 10 oder noch länger Minuten dann diesem jungen Menschen erklärt, warum das nicht gut ist, warum das Sünde ist, warum das schlecht ist. Dann habe ich wieder gefragt, bereust du jetzt? Dann hat sie, diese Person gesagt, ja, jetzt bereue ich. Ich sage, schau, erst jetzt kann ich dir die Lossprechung geben. Vorher hätte ich es dir nicht geben können. Also die Reue ist so sehr wichtig. Und wir hören ja auch in dieser Definition der Reue, der Vorsatz, fortan nicht mehr zu sündigen, ist so entscheidend. Deswegen ist wirklich wichtig, dieser Sünde zu widersagen. Das, was die Beichte eigentlich ist, eine Erneuerung der Taufe, der Taufgnade, eine Tauferneuerung. So wirklich widersagen. Das, was ich auch immer wieder gern tue, ich denke, wir machen es auch heute Abend bei unserer Segensandacht. Wirklich dieses Widersagen, ich widersage dem Zorn, dem Streit, der Lüge, der Ungeduld, der Unreinheit und so weiter, dass ich wirklich widersage, ich will es nicht mehr tun. Das ist das Entscheidende bei der Beichte. Nicht, ich gehe jetzt zur Beichte und dann mache ich dann wieder das Gleiche. Sondern muss wirklich dieser feste Vorsatz sein, ich will es nicht mehr tun. Sie wissen wir, es gibt dann zwei Arten der Reue. Einmal die vollkommene Reue. Die vollkommene Reue verleiht dem Todsünder die Rechtfertigungsgnade schon vor dem aktuellen Empfang des Bußsakramentes, heißt im Glaubenssatz. Die außersakramentale Rechtfertigung bewirkt die vollkommene Reue jedoch nur, wenn sie mit dem Verlangen nach dem Sakrament verbunden ist. Wir sehen, die vollkommene Reue ist ein ganz wichtiger Satz, Glaubenssatz, verleiht mir schon die Rechtfertigungsgnade. Das ist eigentlich auch das, was die anderen rettet, die jetzt keine Möglichkeit haben zur Beichte und merken, der Tod naht. Ich habe plötzlich einen Herzinfarkt, was mache ich? Ich kann nicht mehr zur heiligen Beichte gehen. Hätte es aber dringend notwendig, ich habe eine schwere Sünde getan. Die vollkommene Reue tilgt diese Sünde. Sicher, es muss dieser Vorsatz, dieses Verlangen sein, wenn ich wieder gesund werde, dann gehe ich zur Beichte. Aber wenn es nicht mehr geht, wenn es wirklich mit diesem Herzinfarkt Schluss ist, dann reicht diese Reue, dass der Mensch wirklich bereut, was er getan hat, damit er nicht verloren ist. Aber manche können sagen, gut, das ist die vollkommene Reue, diese Liebesreue, dass ich bereue aus Liebe zu Jesus, weil ich ihm wehgetan habe, weil ich ihn verletzt habe. Aber was soll ich machen, wenn ich die unvollkommene Reue habe? Nur die Furchtreue, nur die Furcht vor der Hölle. Genügt das auch, um gerettet zu werden? Da sagt die Kirche, ja, auch die unvollkommene Reue genügt zur Sündenvergebung im Bußsakrament. Die als Motiv zwar nicht die Liebe zu Gott hat, dass ich wirklich traurig bin, weil ich Jesus wehgetan habe, weil ich Jesus beleidigt habe durch meine Sünden, sondern das Motiv, die Betrachtung der Hässlichkeit der Sünde und die Furcht vor der Hölle und anderen Strafen hat. Aber auch diese unvollkommene Reue, diese Furchtreue genügt. Auch hier war wieder ein Streit mit Luther, der gesagt hat, nein, Furchtreue macht den Menschen zum Heuchler und noch mehr zum Sünder, also ist ungültig. Darauf antwortet dann die Kirche, nein, Furchtreue ist ein Geschenk Gottes und ein Antrieb des Heiligen Geistes. Sie ist ein wahrer und nützlicher Schmerz. So auch wenn wir jetzt nur zur Beichte gehen, wenn wir wissen, okay, wenn ich nicht beichte, droht mir die Hölle, auch das ist gut. Obwohl besser ist, ich gehe zur Beichte mit dieser vollkommenen Reue, weil ich Jesus wehgetan habe mit meinen Sünden. Dann weiter, ganz wichtig, das Sündenbekenntnis. So einmal die Reue, jetzt das Sündenbekenntnis. Der Beichtpflicht unterliegen Kraft göttlicher Anordnung alle schweren Sünden nach Art, Zahl und Art ändernden Umständen. Auch die geheimen Sünden gegen das 9. und 10. Gebot, Gedanken- und Begierdensünden, sind zu beichten. Wenn die Beichte formell vollständig ist, werden die vergessenen oder wegen einer Notlage nicht einzeln gebeichteten schweren Sünden indirekt nachgelassen. Es besteht jedoch die Pflicht, diese Sünden bei der nächsten Beichte zu beichten. Also ganz wichtig, damit die Beichte gut ist, ich muss die schweren Sünden sagen nach Art, Zahl und Art ändernden Umständen. Wie finde ich jetzt die schweren Sünden? Ist gar nicht so schwer. Wir haben die 10 Gebote. Wir kennen alle die 10 Gebote. Wer sie vielleicht nicht kennt, ist eingeladen, sie vielleicht in diesen Tagen auswendig zu lernen und nachzudenken darüber, ist ganz wichtig. Weil das ist ja eben die Gebote oder der Weg, wie wir in der Liebe wachsen können, in der Liebe zu Gott und in der Liebe zum Nächsten. Also wir kennen alle die 10 Gebote, die wir der Art und Zahl und Art ändernden Umständen aufsagen sollen, bekennen sollen. Einmal das erste Gebot, denken wir vor allem den ganzen Götzendienst. Denken wir an die ganze Esoterik, in die wir hineingeraten. Es ist ganz wichtig, das alles zu bekennen. Gerade dieser Götzendienst, wenn ich anderen Göttern huldige und anderen Religionen nachlaufe, ist eine schwere Sünde. Man sollte wirklich auch alles da hineintragen, was ich in der Esoterik gemacht habe, alle verschiedenen Arten und auch die Zahl angeben, wenn es möglich ist. Besonders wenn ich bei Wahrsagern war, ist ganz wichtig, wenn jemand gependelt hat oder pendeln hat lassen über sich oder Reiki gemacht hat oder. So ist ganz wichtig, dieses erste Gebot, wirklich sich zu trennen, den anderen Götzen abzusagen, um sich ganz und gar Gott wieder zuwenden. Dann das zweite Gebot, den Namen Gottes nicht zu verunehren. Denken wir an all die Flüche, Verwünschungen und Festlegungen. Auch hier Fluch ist eine schwere Sünde. Und auch hier ist es wichtig, möglichst die Zahl anzugeben. Und traurig ist, wenn jemand kommt und sagt, ich weiß nicht, Fluch so oft, ich kann es gar nicht zählen. Ein Fluch ist eine schwere Sünde. Auch hier eben dran denken. Jeder Fluch eben bekennen in der Heiligen Beichte. Und dann wirklich auch kämpfen gegen dieses Fluchen. Dann das dritte, die Sonntagsheiligung. Du sollst den Tag des Herrn heiligen. In Polen ist es gang und gäbe, das weiß jeder Katholik. Wenn ich einmal am Sonntag aus eigener Schuld nicht im Sonntagsgottesdienst gewesen bin, muss ich das bekennen in der Heiligen Beichte. Ein Sonntagsgottesdienst nicht besucht aus eigener Schuld, ist eine schwere Sünde. Auch hier ist es wichtig, das zu bekennen in der Heiligen Beichte. Wir haben das leider verlernt ein bisschen in unseren westeuropäischen Ländern, aber in Polen, die Menschen wissen das. Wenn ich einmal aus eigener Schuld nicht bei der Heiligen Messe war, dann darf ich nicht zur Heiligen Kommunion zu gehen, ohne vorher diese Sünde gebeichtet zu haben. Deswegen ist es auch schön, noch diese Tradition in Polen, dass wirklich viele Menschen zur Heiligen Beichte gehen und diese Sünde bekennen. Zur Sonntagsheiligung gehört sicher auch die knechtliche Sonntagsarbeit zu meiden. Denken wir an die Botschaft der Mutter Gottes in La Salette, dass gerade die Sonntagsentheiligung bewirkt, dass, so wie die Mutter Gottes in La Salette es gesagt hat, der strafende Arm des Vaters so schwer wird. Dann das vierte Gebot, Achtung vor Obrigkeit, Staat, kirchliche Hierarchie und Eltern. Fünfte Gebot, eben, sollst nicht töten, ist klar, aber denken wir an, wir töten bereits durch Worte, durch unsere Unversöhnlichkeit, durch unseren Hass. All das gehört zu diesem großen fünften Gebot, wo wir uns immer wieder überlegen dürfen, vergebe ich, bitte ich um Vergebung die anderen Menschen, bemühe ich mich wirklich Frieden zu stiften. Dann das sechste Gebot, du sollst nicht die Ehe brechen. Denken wir auch hier, auch das gehört zu den schweren Sünden, zu den Kapitalsünden, auf die die Todesstrafe im Alten Testament lag, wenn man die Ehe gebrochen hat. Wir wissen, Jesus hat die Todesstrafe auf sich genommen, ist dafür gestorben, für uns. Aber wir müssen es bekennen. Wir müssen Gott um Vergebung bitten. Wir müssen ihn bitten, dass er unsere Schuld wegnimmt, wenn jemand in dieser Sünde geraten ist. Genauso auch die Vorehe, das voreheliche Zusammenleben, das immer mehr modern wird. Auch das ist schwere Sünde. Dann die Selbstbefriedigung. Dann das siebte Gebot, der Diebstahl, du sollst nicht stehlen. Auch hier mit der Bedingung, das Gestohlene wieder zurückzugeben. Dann das achte Gebot, du sollst nicht lügen. Auch hier denken wir, was wir mit unseren Worten alles treiben. Mit unserer Kritiksucht, mit unserer Ruhmsucht. Wie viel wir sündigen, gerade auch durch dieses achte Gebot. Dann das neunte Gebot, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau oder Mann. Auch hier dran denken, auch die begehrten Sünden, heißt es, gehören zu den schweren Sünden. Wenn ich das, wie dieser Sünde zustimme und Gefallen finde daran, denken wir an die Worte Jesu, weil eine Frau, man kann sagen, einem Mann lüstern ansehen, hat bereits im Herzen Ehebruch begangen. Also wir müssen es ernst nehmen mit der Pornografie. Wir dürfen nicht sagen, okay, kann ich mir erlauben, ist ja keine schwere Sünde. Auch das gehört bereits zur schweren Sünde, wenn der Mensch voll mitmacht und zustimmt und Gefallen findet im Herzen daran. Und dann natürlich auch das zehnte Gebot, du sollst nicht begehren deines nächsten Hab und Gut. Zum einen der Neid, wenn es dem anderen besser geht, oder die Schadenfreude, wenn es dem anderen schlechter geht. Auch hier dran denken, das immer wieder mit hineinnehmen in die heilige Beichte. Gerade auch nochmal ein Wort zu diesem Götzendienst, was ganz wichtig ist, aufpassen. Man schlittert so leicht hinein in diese Sünde der Esoterik, des Götzendienst, der Geistheiler. Habe ich ein Zeugnis, leider ist jetzt keine Zeit mehr dafür. Aber es ist interessant, wie eine Frau eben berichtet, wie sie hineingeschlittert ist in diese Sünde, obwohl sie eigentlich tiefgläubig war seit Anfang an. Aber angefangen hat es damit, dass sie bei Hildegard-Versammlungen gewesen ist. Ich möchte jetzt nicht falsch verstanden werden, ich bin nicht gegen die Hildegard-Medizin, aber gerade dort ist sie hineingeschlittert, weil sie dann angefangen hat, die ganzen Steine zu kaufen, massenhaft Steine, die alles Mögliche bewirken sollen. Bereits hier beginnt dann das Problem. Dann weiterhin auch bei der Hildegard-Versammlung hat sie dann eine Heilpraktikerin kennengelernt, mit der sie dann Kontakt aufgenommen hat und wo sie dann wirklich angefangen hat, bei dieser Heilpraktikerin alle möglichen esoterischen Dinge zu machen. wie Akupunkturnadeln, Reflexzonenmassage, Energiestab auf Meridiano, Tachyonsteine, Farbtherapie, Bachblüten und so weiter und so fort. Wir müssen aufpassen, wie schnell schlittert man in diese ganzen Sachen hinein. Und dann ging es immer tiefer, immer weiter weg bei dieser Frau. Hat sie Probleme mit ihrem Sohn gehabt, dann ging sie zum Geistheiler, bekam seine Pyramide 50 auf 50 Zentimeter, die stand dann unter dem Bett, ein Stockwerk tiefer, ihres Sohnes. Am Abend zuvor hat sie es darunter gestellt, am nächsten Tag hatte ihr Sohn, der Probleme hatte, einen Verkehrsunfall, infolgedessen dann der Teilnehmer gestorben ist. Das war die erste Folge, erste Misserfolg bei diesem Geistheiler, aber leider noch einmal. Später war sie beim Geistheiler, um die Wohnung ihres Sohnes zu entstören. Am gleichen Abend, wo der Geistheiler eigentlich die Wohnung entstören sollte, wirft sich dann ihr Sohn kopfüber aus der Wohnung und bringt sich um, brachte sich um. Da sehen wir, wir wirklich aufpassen müssen. So hier ist es keine Spielerei mehr. Da wird es schon sehr, sehr ernst. Der Böse bekommt Macht. Oder dann auch, wie sie dann auch bei Totenbefragung gewesen ist, bei Mediums, um zu fragen, was und wie und wo. Und dann hat sie dann zwar geschafft, durch Exerzitien rauszukommen, sie hat dann alles weggeworfen, eine ganze Tonne hat sie gefüllt, das ist wichtig, eben zur Absage, eine ganze Mülltonne mit diesem ganzen Zeug, mit den Klangschalen, mit den Steinen und so weiter. Aber dann später ist sie dann wieder in Versuchung gekommen, gerade durch ihre Gebetsgruppe, wo jemand sie dann geführt hat zu einem anderen Geistheiler, der dann das Allerschlimmste gemacht hat mit ihr. Er hat dann die Macht über sie bekommen, Faust der Ferne, hatte sie manipuliert, sie hat den eigenen Willen verloren. Sie ist zum Werkzeug aus der Ferne von diesem Geistheiler geworden, der jetzt auf der einen Seite seine Privatkapelle gehabt hat und auf der anderen Seite seine Hexenküche. Und so müssen wir aufpassen, gerade bei diesem ersten Gebot aufpassen. Der Teufel schläft nicht und immer wieder versucht er eben uns zu fangen, so wie es der heilige Franz von Sales so schön gesagt hat. Zuerst bindet er uns mit einem Faden, dann aus diesem Faden wird nach einer Zeit ein Strick und dann geht es immer weiter und dann wird der Strick immer fester und irgendwann wird aus diesem Strick eine Kette. Und dann sind wir so gebunden, dass wir kaum mehr rauskommen. Sie müssen wirklich aufpassen auf die Anfänge, wachsam sein. Wachsam sein, sich auch informieren. Es gibt genug Bücher oben über der Esoterik, wo wir uns informieren können, wie es bei kleinen Dingen anfängt und wirklich bei großen Dingen aufhört. Diese Person, die dieses Zeugnis geschrieben hat, hat dieses Glück gehabt, dass sie zu Exerzitien kam, dass sie sich lösen konnte, dass sie allem absagen konnte, dass sie wieder auf den guten Weg zurückkam. Gott sei Lob und Dank, aber es gibt viele Menschen, die nicht mehr zurückkommen. Deswegen müssen wir hier sehr, sehr vorsichtig sein. Dann noch zum Schluss dann die Glaubenssätze. Das Bekenntnis der lästlichen Sünden ist zwar nicht notwendig, aber erlaubt und nützlich. Es ist nicht notwendig, dass sie durch viele andere Heilmittel gesühnt werden können. Reue, Gebet, Werke der Nächstenliebe und der Entsagung, Empfang der Heiligen Kommunion, Lesen der Heiligen Schrift und so weiter. Es ist aber gut und nützlich, um sie zu beichten. So, auch das ist ganz wichtig. Dann weiter die Genugtuung. Mit der Sündenschuld und der ewigen Strafe werden von Gott nicht immer alle zeitlichen Sündenstrafen nachgelassen. Beispiele dafür sind Adam und Eva, die aus dem Paradies vertrieben worden sind, Miriam, die vom Aussatz befallen wurde, Aaron, David und so weiter. Also Jesus verlangt von uns natürlich auch, dass wir das Kreuz tragen, das heißt Bußwerke verrichten, Bußwerke der Liebe, der Nächstenliebe, Bußwerke auch des Verzichts, der Entsagung, denken wir jetzt auch an die Fastenzeit, die vor uns steht. Auch hier diese Möglichkeit, auch wirklich Buße zu tun, Wiedergutmachung zu leisten für unsere Sünden. Der Priester hat das Recht und die Pflicht, je nach der Beschaffenheit der Sünden und der Fähigkeit des Penitenten, heilsame und entsprechende Genugtuungswerke aufzuerlegen. Hier ist ganz wichtig eben, zum Überlegen, wie kann ich es wieder gut machen? Sicher zum einen die heilige Messe, die ich aufopfere, wo ich meine Schuld abgebe, sicher ganz wichtige Sache, aber dann auch ganz wichtig, so wie wir es von der heiligen Schwester Faustine hören, wo Jesus zu ihr sagt, wenn du eine Stunde meine Leiden betrachtest, tust du mehr, wie wenn du dich ein ganzes Jahr kasteien würdest. So ein wunderbares Bußwerk, eben die Leiden Jesu Christi betrachten. Wenn wir wissen, Jesus hat alles für mich getan, alles bezahlt, alles gelitten, dann ist mein Anteil wenigstens, Jesus zu danken, dankbar an seine Leiden zu denken. Auch die außersakramentalen Bußwerke, heißt weiter im Glaubenssatz, wie die Verrichtung freiwilliger Bußübungen und das geduldige Ertragen göttlicher Heimsuchungen besitzen satisfaktorischen Wert, zum Beispiel Fasten, Gebete, Almosen, andere Werke der Frömmigkeit. Dann die Form des Bußsakramentes besteht in den Absolutionsworten, die wir erkennen, ich spreche dich los von deinen Sünden im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und die Absolution bewirkt in Verbindung mit den Akten des Pönitenten die Sündenvergebung. Und sie darf nur mündlich und nur anwesenden Personen erteilt werden. Also nicht so, wie manche auf die Idee kamen, durchs Telefon zu beichten, ist es nicht erlaubt. Es darf nur mündlich sein und nur anwesenden Personen erteilt werden. Ebenso verboten ist, durchs Internet zu beichten, wie auch manche sich schon einfallen haben lassen. Man kann ja auch durchs Internet beichten. Noch zum Abschluss der letzte Glaubenssatz. Die Kirche besitzt die Macht, Ablässe zu verleihen. Der Gebrauch der Ablässe ist für die Gläubigen nützlich und heilsam. Die Quelle des Ablasses ist der Genugtuungsschatz der Kirche, der aus den überfließenden Genugtuungen Christi und der Heiligen besteht. Die Möglichkeit der stellvertretenden Genugtuung ergibt sich aus der Einheit des mystischen Leibes Christi, der Gemeinschaft der Heiligen. Auch das ist wunderbar zu wissen. Selbst wenn ich jetzt das ganze Leben Buße, Buße, Buße tun würde, wenn ich schwer gesündigt habe, ich kann gar nicht für alles büßen. Und da kommt wieder die Kirche mir entgegen in seinem unendlichen Schatz der Verdienste der Heiligen, angefangen von Jesus Christus selbst, über die Mutter Gottes, über alle Heiligen, die so viel Gutes, so viel Buße getan haben, dass es wirklich für viele, viele, für alle reicht. Wir dürfen immer wieder auch diese Ablässe gewinnen für uns selbst. Wir können es aber auch anderen zuwenden. Wir haben auch die Möglichkeit, täglich einen vollkommenen Ablass zu gewinnen, sicher unter den notwendigen Bedingungen, zum Beispiel durch das Rosenkranzgebet oder indem wir eine halbe Stunde der Heiligen Schrift lesen oder indem wir den Kreuzweg beten oder indem wir eine halbe Stunde zur Anbetung gehen. Also wir sehen, wir haben wirklich auch täglich diese Möglichkeit, dieses Geschenk, diese Ablässe zu bekommen. Und auch heilige Pfarrer von Aas eben mahnt uns, dass wir so leichtsinnig umgehen mit diesen Schätzen, die die Kirche immer wieder anbietet. Dass wir auch das ernst nehmen. Einmal für uns und dann auch, um des anderen weiterzugeben.